Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Session. Börse at Home, wie immer montags 12 Uhr und heute mit einem Thema Humor und Finanzen. Ich freue mich sehr auf Niklas, aka, also am besten bekannt unter Hedgefonds Henning oder High Performer Henning. Und darüber werden wir jetzt die nächsten 30 Minuten sprechen. Und ich nehme diesen Tag zum Anlass, vom Sie zum Du überzugehen. Weil hier in diesem Gebäude von der Deutschen Börse, wir duzen uns alle. Meine großen Chefs, wir duzen uns. Auf dem Parkett, wir duzen uns alle. Deswegen, in Zukunft werde ich Sie auch duzen hier. Ich hoffe, das gefällt. Hallo Niklas, schön, dass du bei uns bist.
Hi, freut mich.
Und eine Sache, also um dich kurz vorzustellen, wer dich nicht kennt, du hast einen sehr gut funktionierenden Instagram-Account mit knapp 300.000 Followern, ganz starken YouTube-Channel mit 60.000. Da sind wir als Börse ganz weit weg davon entfernt. Und ich möchte vor allen Dingen erstmal gratulieren, weil das Branchenmagazin Der Wirtschaftsjournalist, eine ernstzunehmende, seriöse Zeitung, die ich selber seit 20 Jahren lese, gefühlt, hat dich unter die Top 10 der German Finfluencer gerankt. Also du gehörst dazu und hast eine enorme Reichweite. Klasse, dass wir da heute mal drüber sprechen können. Verrat mal, wie bist du dazu gekommen?
Ja, eigentlich gute Frage. Also eigentlich die kurze Antwort ist aus Langeweile in der Klausurenphase. Also irgendwann, ich glaube 2019, saß man da, 2019, 2020 und hat halt gelernt und dachte, okay, in der Klausurenphase hat man nicht so viel Zeit, eigentlich sollte man irgendwelche Altklausuren rechnen oder so. Aber irgendwie waren dann Memes über das Thema erstellen oder halt mit Kumpels Witze darüber machen dann irgendwie ja spannender als das tatsächliche Lernen. Das war so das Grobe. Und dann natürlich hat man angefangen, das auf Social Media zu posten. Glücklicherweise war natürlich dann auch durch Lockdown mit Corona und so, waren die Leute eh mehr zu Hause, die Bildschirmzeit war höher. Und ja, dann ist es relativ schnell gewachsen eigentlich über 2020 und 2021.
Und du hast mit Memes losgelegt, du machst ja heute noch mehr Sachen, da sprechen wir gleich drüber. Tatsächlich bist du sozusagen, du nennst dich ja selber als Head of der Meme, ich weiß gar nicht genau, wie der Titel dann ist, aber was glaubst du, warum funktionieren die so gut?
Gute Frage, also ich glaube, Humor ist ja immer irgendwie so eine Art Stilmittel, einfach über Themen, also in der Gesellschaft, über whatever, über irgendwelches, also über alle Themen kann man ja quasi Witze machen. Und man kann ja alle Themen humoristisch aufgreifen. Und es gibt ja eigentlich in jeder Nische oder in jeder Subindustrie logischerweise auch Witze darüber. Und in der, ich sag mal, Wirtschafts-Finanzindustrie, sei das jetzt, wenn es anfängt im Studium, dann, wenn man irgendwie BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften irgendwie studiert, bis dann auch natürlich weitergehend über die Jobs, ne, wo man auch klassischerweise viele in der Finanzbranche arbeiten oder auch die klassischen Berater in einem Konzern, Startup, whatever. Dass man natürlich schon, ja, ich sag mal, oft ein ähnlicher Typ Mensch ist, der da arbeitet und natürlich dann auch logischerweise durch Studium, Job etc. dann auch wahrscheinlich halt, ja, manche Sachen einfach witzig findet, die halt andere aus der Bubble auch witzig finden. Und so hat man dann einfach, glaube ich, einen ganz guten, ich nenne es mal Zusammenhalt oder ein ganz gutes Engagement in dieser Community, was man halt ja mit so Witzen abholen kann.
Hast du ein Lieblingsmeme?
Boah. Das ist immer schwierig zu sagen, weil Memes sind ja auch eigentlich sehr kurzlebig. Also es gibt jetzt nicht so ein Meme, was man quasi immer posten kann oder was immer passt. Also klar, es gibt so manche Themen, das ist wie so Evergreen-Content, das klappt schon. Also ob ich das jetzt heute posten würde und in einem Jahr, würde es, glaube ich, keinen Unterschied machen. Aber das sind oft gar nicht mal so die besten Memes. Also die besten Memes sind eigentlich die irgendwas Tagesaktuelles oder irgendeinen aktuellen Trend irgendwie aufgreifen. Sei es jetzt vor kurzem, ne, Olympia oder davor EM, dass man da irgendeine Szene hat oder irgendwas, was eh schon in den Medien präsent war. Und das dann quasi so, ich nenne es mal, übersetzt in seine Bubble dann irgendwie. Das sind eigentlich die immer dann sehr, sehr gut performen. Und wahrscheinlich dann die auch in dem Moment dann an dem Tag oder in der Woche oder whatever dann irgendwie am lustigsten sind. Deshalb aktuell, glaube ich, nee, habe ich jetzt keinen Lieblingsmeme.
BWL Justus ist definitiv ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Und du hast ja selber jetzt BWL studiert, hast gerade abgeschlossen. Gratulation übrigens dazu. Hast du da jemand irgendwie, du machst ja Witze über die Leute, unter denen du dich da bewegst, die ja da auch so sind. Ja? Ja. Hast du da jemals irgendwie negatives Feedback bekommen? Können die über sich selbst lachen, BWL Justus?
Ja, eigentlich schon. Also am Anfang, ich bin ja auch nicht so lange jetzt irgendwie public oder meinem Gesicht oder Namen irgendwie davor. Weil ganz am Anfang, so eigentlich die ersten 3 Jahre, war ich immer recht unsicher. Ne? Man ist noch im Studium, man macht auch noch Praktika, man weiß ja nicht, ob man, also damals war mir noch nicht klar, dass ich damit irgendwie mal Geld verdiene oder dass ich das irgendwie Vollzeit mache oder sowas oder was daraus dann quasi werden wird. War das dann schon so ein bisschen, okay, ich erzähle das jetzt nicht so rum, weil je nachdem weiß ich ja nicht, ob der mein potenzieller Arbeitgeber das jetzt irgendwie nicht so toll findet. Aber interessanterweise, je mehr man dann mit Leuten gesprochen hat, auch dann mit nicht nur Leuten, sage ich mal, die dann in meinem Alter waren, die Studenten waren, sondern auch mit Seniorenleuten, die dann, ich sag mal, Mitte, Ende 30 waren, Unternehmer, Geschäftsführer oder auch in hohen Positionen bei Konzernen, die fanden das eigentlich alle cool. Und da wurde mir eigentlich zum ersten Mal so richtig bewusst, ja, dass das halt auch jetzt nichts Schlimmes ist oder so. Und dass es eigentlich ganz gut ankommt, wenn man so mit den Leuten connectet. Und interessanterweise, nochmal zu der Frage davor. Also, ich glaube schon, dass die Leute sehr, sehr gerne über sich lachen. Ne? Ich glaube, man muss immer so ein bisschen die Balance finden bei uns zwischen sich, ich sag mal, über seine eigene Bubble lustig machen und natürlich dann auch gegen andere. Weil irgendwie, wenn man jetzt nur gegen andere schießt, dann ist es halt ein bisschen, ja, nicht so nett, sage ich mal. Wird dann ein bisschen aggressiv wahrgenommen oder einfach unsympathisch wahrscheinlich. Aber wenn man halt, ich sag mal, gleichzeitig gegen andere schießt, also ich sag jetzt mal gegen Lehramtsstudenten und dann gleichzeitig aber auch gegen BWL-Studenten, dann ist es wieder so in der Balance, sage ich mal. Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Dann sind alle Seiten irgendwie glücklich.
Ich hatte mal Besuch von der studentischen, von dem Aktienclub der Uni München an der Börse. Die waren bei mir. Und ich habe von denen ein Foto gepostet oben auf der Besuchergalerie. Die hatten dann die Pullis übergehängt, so wie man sich das vorstellt. Einer hatte eine Patagonia-Weste an. Und du hast es damals repostet. Und also die selber, dann haben sich unfassbar viele Leute in unserem Kanal darüber lustig gemacht. Und die fanden das cool. Also ich habe lange mit denen gesprochen, den Tag, als das wirklich durch die Decke ging, habe gefragt, soll ich das wegmachen? Stört euch das, weil eben sich ja alle gerade lustig über euch. Nee, das findet man cool, das findet man cool. Nur auf Twitter musste ich es löschen, weil dann ging ich echt unter die Gürtellinie, das war nicht mehr in Ordnung. Und da merkt man, was für ein unterschiedlicher Kanal das ist. Also dass Instagram ganz anders funktioniert jetzt als diese Häme und wirklich, also es wurde brutal, was da auf Twitter passiert ist.
Ja, ich glaube, Twitter ist
Das
noch ein
fand ich
bisschen anders, weil es auch wesentlich anonymer ist,
extrem.
ne? Und da ist alles quasi
Ja.
legal. Aber lustig, jetzt wo du sagst, ich kann mich sogar grob an das Bild erinnern. Ja.
Ja, das war echt witzig. Und dann habe ich vorhin zwei Praktikanten von uns, ein namenswerter Niklas und dem anderen erzählt, dass du jetzt heute Mittag bei uns Gast bist. Und die waren sowas von begeistert und haben mir erzählt, dass sie ihren Vätern, beide unabhängig voneinander, ihren Vätern Tassen von dir geschenkt haben. Und auf der einen Tasse, die der Vater gekriegt hat, steht Lehman Brothers Risk Management oder Risk Manager.
Ja,
Sehr, sehr cool.
ja,
Wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu machen?
ja. Also so Tassen, sage ich mal, so gerade Lehman Brothers ist ja generell ein Thema, auch ich sage jetzt mal in der internationalen Finanzmeme-Szene, also gerade in den USA natürlich noch größer als hier. Deshalb macht es natürlich schon Sinn, irgendwie so Merchandise zu haben, wo man halt so Ereignisse aufgreift. Ich glaube, das ist da relativ straightforward. Ja, aber generell der Shop, genau, wir haben einen Merchandise-Shop, wo wir, ich sag mal, lustige Artikel, genau für solchen Anlass. Also wenn man irgendwie einen Kumpel hat, der jetzt irgendwie BWLer, Banker oder der Vater oder so ist, man will ihm irgendwie ein lustiges Geschenk machen, ist, glaube ich, da der Shop ein ganz guter Anlaufpunkt. Also gerade sowas wie Tassen, die man so im Büro haben kann, Kappen etc. Das ist da so die Idee und auch natürlich eine unserer Monetarisierungsformen. Wobei man natürlich sagen muss, dass Shop immer ein bisschen kompliziert ist, gerade wegen einfach Copyright-Rechten und sowas. Da muss man immer so ein bisschen ja, alles doppelt und dreifach prüfen, gerade auch ab einer gewissen Größe, weil ja, den Reststreit will man da dann nicht haben. Aber genau, ist eigentlich, also der Merch kommt eigentlich immer ganz gut an. Also kriegen wir auch viele Einsendungen von Leuten, die dann irgendwie die Kappen wie am Strand im Urlaub tragen, darauf angesprochen wurden. Also gibt es auch viele Stories oder dann die Tassen im Büro haben und der Chef sie darauf anspricht und sowas. Das ist eigentlich ja, eigentlich ganz cool.
Ich habe übrigens, wenn wir gerade darüber sprechen, ich habe hier meinen Dienstausweis von der Deutschen Börse. Ich habe da ein Wirecard-Lanyard dran, original von der Messe in Köln. Und wenn
Auch
ich hier
nice.
mit rumlaufe und irgendeiner erkennt das, ja, dann ich ernte immer entweder total viel Humor oder witzig oder aber Entsetzen, wie ich sowas machen kann. Aber ich finde gerade über Ganze zu lachen, finde ich eine der besten Herangehensweisen an dieses eher trockene Thema. Was motiviert dich denn, gerade in diesem Finanzsektor so aktiv zu sein?
Boah, was motiviert mich? Gute Frage. Also eigentlich, ich sag mal so, die initiale Motivation überhaupt zu starten war halt einfach selber. Ich habe mich halt für die Sachen interessiert, so, ne? Also ich habe eigentlich mit 18 oder eigentlich vorher mit 17 etc. oder mit 16, 17 mich so angefangen für Börse, Finanzen zu interessieren und dann mit 18 irgendwann auch mal dann angefangen zu investieren und dann halt logischerweise nach dem Abi BWL studiert und so. Das heißt, man war schon irgendwie in dieser Bubble drin. Das heißt, ja, irgendwie hat sich dann irgendwie das Umfeld, würde ich einfach mal sagen, einen dazu inspiriert. Und auch heute noch würde ich sagen, dass natürlich die meisten Leute, mit denen ich so interagiere, irgendwie in der Wirtschaft irgendwie tätig sind. Von daher passt das ganz gut, weil ich einfach oft Sachen aufgreife, die so aus meinem Leben irgendwie sind. Oder ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, ja.
Gut, ist auch ein gutes Ziel. Ich meine, wir haben immer noch 20% Aktionärinnen und Aktionäre hier in Deutschland. Das sind mal 80% zu wenig, würde ich sagen, wenn man sich anguckt, wie so die Prognosen für die Rente sind. Also es ist noch viel Luft nach oben und ich finde, du
Voll.
leistest da auch einen guten Beispiel, also ein gutes, wie sagen, ein gutes Stück Arbeit damit.
Ja,
Habt aber auch eine
interessanterweise
Lust.
muss man sagen, dass, glaube ich, die Leute, die bei uns sind, gar nicht Anfänger oder Amateure sind. Also zum Beispiel bei uns in der Community sind 85% Kapitalmarkt interessiert. So, wenn du das jetzt mit den 20% generell in Deutschland vergleichst, ist das schon sehr, sehr hoch. Das heißt, bei uns, die Leute aus der Community sind eigentlich schon Leute, die schon ein klassisches ETF-Portfolio oder so haben. Ne, also ich glaube, auch um vielen Content einfach zu verstehen, muss man da schon einen Schritt weiter sein. Also das bringt jetzt nichts den Leuten irgendwie ein ETF oder was ist eine Aktie zu erklären. Ich glaube, das sollten die Leute schon selber mitbringen. Da gibt es aber andere gute Kanäle, die da, glaube ich, einen ganz guten Einstieg machen. Und ich glaube, also ich würde uns eigentlich eher so dahinter sehen, so als zweite Ebene, sage ich mal. Aber auch klar, wenn du halt ein Meme hast, was dann auch im Mainstream, sage ich mal, viral geht, mit irgendwie 20.000, 30.000 Likes, sehen das natürlich nicht nur Leute aus der Community, das sehen dann auch andere, die sich dann vielleicht auch mehr mit dem Thema beschäftigen, etc., was ja auch super gut ist dann für die gesamte Industrie.
Ihr habt da auch ein Newsletter, also du machst zusammen mit einem Kollegen ein Newsletter. Man würde jetzt spontan sagen, ein Newsletter ist eher ein Oldschool-Format, aber es scheint ja gut zu funktionieren. Das sind knapp 10.000 Abonnenten. Was kriegst du für eine Resonanz drauf?
Also der Newsletter läuft eigentlich echt sehr erfolgreich. Und zwar war da so die Idee, es gibt ja 1 Million Finance-Newsletter. Also ich selber habe auch auf meiner E-Mail, ich habe 10 verschiedene abonniert. Ich glaube, jeder große Finanzblog hat das. Das ist jetzt also erstmal keine Idee, Newsletter zu machen. Was mich aber immer gestört hat, war das ganze Thema E-Mail. Erstmal kriegt man so viele E-Mails, die gehen einfach unter. Und mittlerweile auch bei Outlook, manche werden mir gar nicht mehr angezeigt, die sind dann oben. Wo ich dachte dann, okay, muss es irgendwie schaffen, diesen Thema Newsletter oder irgendwie tägliche Informationen, was ja wahrscheinlich so das übergeordnete Thema ist. Newsletter ist ja da eigentlich auch nur so ein Weg dahin. Wie schafft man es irgendwie, das einfach cooler zu verpacken, dass es halt für jüngere Leute, ich sage jetzt mal Gen Z, Gen Y, also alle irgendwie zwischen 20 und 35 irgendwie abholt, dass man das machen kann, dass einfach das Engagement höher ist in so einem Newsletter. Und da sind wir dann relativ früh auf WhatsApp gekommen. Also es gibt es ja auch erst seit, ich glaube, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres, dass man diese Broadcasting-Channels oder heißt die, also diese Channels quasi, wie so ein Newsletter machen kann. Und da sind wir relativ früh eingestiegen, weil wir dachten, okay, das passt halt super gut zu dem, was wir machen wollen. Weil da halt die These war, WhatsApp, wenn du eine WhatsApp-Benachrichtigung bekommst, liest du das halt, keine Ahnung, 10-mal mehr, als wenn du eine E-Mail bekommst. Und dadurch, dass es halt auf WhatsApp von der Art, vom Aufbau wesentlich informeller ist als auf E-Mail, wirkt es halt irgendwie authentischer. Plus eigentlich der größte Benefit, dass du halt auf WhatsApp Bilder, Umfragen etc. machen kannst. Du kannst direkt interagieren mit deiner Community, was du halt bei E-Mails ja gar nicht kannst. Und das finde ich super interessant. Zum Beispiel, da habe ich heute noch mit dem Chris drüber gesprochen, der bei uns halt hauptsächlich für den Inhalt verantwortlich ist vom Newsletter. Wir haben, glaube ich, gestern eine Umfrage gepostet. Und da hatten wir, glaube ich, mehr als 10% Engagement nur auf diese Umfrage bei einem Newsletter. Also das haben andere Accounts auf Social Media nicht. Und wir haben das auf einem, ich sage jetzt mal, langweiligen Newsletter, was da schon echt cool war. Und ja, wie gesagt, der Newsletter ist noch relativ jung. Wir haben den jetzt Anfang des Jahres gestartet. Wir haben jetzt fast 10.000 Leser da. Und ich glaube auch schon, dass das potenziell auch in Zukunft ein ganz interessanter Kanal werden kann.
Wie geht ihr mit dem Thema um? Das haben wir ja auch, dass man tunlichst weit wegbleiben muss von der Anlageberatung. Also, dass man gar nicht in diese Nähe rutscht, weil das, was interessant ist und was konkret ist, ist natürlich das, was am meisten zieht. Ja? Wie grenzt ihr euch da ab?
Ja, also ich glaube, generell muss man ja schon sagen, dass wir als Channel oder als ich nenne es das mal Marke, Hedge for Henning, High Performer Henning, irgendwie das alles, dass wir ja nicht dafür stehen, jetzt grob Aufklärung in dem Bereich zu machen, was die Leute jetzt investieren sollen oder in was sie investieren sollen. Das heißt, auch die meisten Werbepartner von uns sind ja eigentlich eher Plattform, Broker oder halt irgendwie eine Plattform, wo du verschiedene Möglichkeiten hast. Wir sagen jetzt nicht, kauf die Aktie oder wir analysieren jetzt Aktie XY, sowas machen wir nicht. Das würde ich mir fairerweise auch, das sehe ich mich auch nicht, weil, also hätte ich jetzt auch gar keine Lust, mich damit mehr zu beschäftigen. Gibt es, glaube ich, andere Channels, die das besser machen, die auch mehr Erfahrung darin haben. Also wir gehen eigentlich immer nur aufs große Ganze, wenn ich das so sagen kann. Von daher sind wir, glaube ich, da einfach weiter weg als noch andere Channels von diesem Thema konkret Anlageberatung. Aber im Detail muss man natürlich dann drauf gucken, wie man das dann formuliert, klar.
Stichwort Partner, ihr gehört ja zu oder du gehörst ja zur Creator Economy, das in einer echten Nische. Was hast du momentan für Ideen, das weiterzuentwickeln, um das um das profitabel zu machen? Weil im
Ja.
Endeffekt ist ja nicht
Also genau, im
nur Schluss.
Endeffekt sind wir ja auch eine Media-Brand, ne? Wir machen
Ja,
Content
genau.
und schalten Werbung durch Werbepartner drauf. Also wie, keine Ahnung, jede Zeitung, jeder
Ja.
Fernsehsender auch. Das ist erstmal nichts Neues. Ich glaube, also da gibt es jetzt werbetechnisch wenig, würde ich sagen, als irgendwie Innovation und was man da jetzt groß anders machen kann. Klar, du kannst irgendwann eigene Produkte bauen. Das ist, glaube ich, in diesem ganzen Thema, wenn wir über Creator Economy sprechen, schon wahrscheinlich so der Königsweg. Nur sehe ich da jetzt noch nicht sowas, wo ich sage, okay, das macht jetzt Sinn, da sich drauf zu fokussieren. Da sind jetzt, ich sage erstmal, normale Kooperationen für externe Partner schon sinnvoller. Klar, sowas wie Shop und Newsletter, das sind ja auch irgendwie eigene Produkte, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Was eigentlich dann eher so das ist, was wir ranpushen wollen, ist generell das Thema, ja, mehr so eine Media-Brand zu werden. Das soll halt wirklich dann in, keine Ahnung, 3, 4 Jahren Hedge for Henning als Brand auf verschiedenen Kanälen, Instagram, YouTube, WhatsApp, whatever, auf allen, ich sag mal, relevanten Social Media Plattformen irgendwie folgst und irgendwie kennst und wir auf jedem Kanal ein Format haben, was auf diesem Channel sehr gut funktioniert. Weil man muss einfach sagen, das, was wir auf Instagram machen, ist ja auch sehr anders als das, was wir auf YouTube machen. Was wir auf YouTube machen, ist anders als auf dem Newsletter. Das ist zwar alles irgendwie dasselbe, dieselbe Zielgruppe, die wir ansprechen, aber die Formate sind schon unterschiedlich. Und das einfach mehr ausbaut und logischerweise auch in den existierenden Formaten professioneller werden, weil ja, ich glaube, man kann sich immer verbessern und dass man dann halt wirklich so als, ich sage jetzt mal, die Brand für Infotainment im Wirtschaftsbereich in Deutschland wahrgenommen wird, finde ich eigentlich ein ganz interessanter Case, weil so Infotainment-Brands gibt es ja schon verschiedene, aber jetzt rein auf so Wirtschaft und Finanzen gibt es da jetzt kein großes Beispiel. Also auch international interessanterweise nicht. Klar, es gibt irgendwie Morning Brew, die auch humoristische Formate haben, aber ja nicht nur. Also eigentlich ist ja Morning Brew auch ein normaler Newsletter, sage ich mal. Deshalb finde ich das eigentlich interessant. Ja, ob das dann klappt oder ob es einen Grund gibt, warum es das noch nicht gibt, wird sich dann zeigen, glaube ich. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, es auf jeden Fall zu versuchen. Das halt so auf alle Formatebenen irgendwie auszubauen und halt mal gucken, was man daraus bauen kann. Das ist da eigentlich eher so die Big Vision, sage ich mal. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt kein krasser Startup-Case oder jetzt irgendwie keine Ahnung, wir bauen das nächste Facebook, so wir machen einfach unterhaltsamen Content in der Nische und wollen das auf verschiedenen Kanälen machen. Das ist es halt so grob. Aber fairerweise finde ich auch, dass das halt momentan noch mega Spaß macht. Also ich habe da viele Ideen. Wir haben ja auch ein Team und dass man da schon, glaube ich, verschiedene Sachen machen kann, auch in so mehr linearen Formatsachen, also klassisch auch so Fernsehen oder Dokus. Ich glaube, da kann man auch noch viel machen, auch mit eher, ich sage jetzt mal, alteingesesseneren Partnern, dass man mit denen vielleicht ein cooles Format irgendwie macht oder so. Ich glaube, da gibt es einfach viele Ideen, die man machen kann und man muss es einfach ausprobieren und dann kann man ja gucken, was sehr gut klappt und was vielleicht nicht klappt.
Was macht ihr auf YouTube?
YouTube, genau, YouTube heißt der Channel High Performer Henning, weil der Teil vom Öffentlich-Rechtlichen ist. Also es läuft also von Funk, das ist dieser, ich sage jetzt mal, Social-Media-Arm für junge Leute beim Öffentlich-Rechtlichen. Und da läuft es immer über Landesrundfunkanstalten, bei uns sogar auch über den Hessischen Rundfunk. Also deshalb ja, bin ich auch manchmal in Frankfurt. Und da machen wir so, ja, Video-Essays nennt sich das heutzutage, also eigentlich so Dokumentation, Reportagen, so 20-minütige Videos, hauptsächlich über deutsche Unternehmer, also Biografien, interessante Firmen etc. Also hauptsächlich so das Thema, ich sage es mal grob Unternehmertum wahrscheinlich eher, aber klar, also alles, was irgendwie mit Wirtschaft zu tun hat, einfach Video-Essays über wirtschaftliche Themen. Weil man da natürlich im Öffentlich-Rechtlichen jetzt wenig Kanäle hat, die jetzt rein irgendwie wirtschaftlich oder finanztechnisch irgendwie Content bespielen und dann auch noch für eine jüngere Zielgruppe. Und das ist dann natürlich auch der Übergang zu Hedge for Henning. Das sind jetzt keine, also die sind nicht unseriös, die sind schon seriös, ne? Da arbeiten ja auch Journalisten dran, das alles gefact-checkt, aber das ist jetzt kein sehr steifes Format. Also das ist halt schon von der Sprache her sind wir da sehr frei. Also auch ein humoristisches Format, wir machen da Witze. Ja, dass es dann auch unterhaltsam sein soll. Das ist so der YouTube-Kanal. Zum Beispiel, als ein konkretes Beispiel, das letzte Video ging über Birkenstock, was ja auch ein super interessanter Case ist, dass Birkenstock eigentlich als langweilige Sandale somit eine der größten Luxusmarken in Deutschland ist, die jetzt von LVMH aufgekauft wurden. Und davor haben wir, glaube ich, über Siemens berichtet, was ja auch ein Riesenkonzern ist weltweit. Ich meine, wir haben ja allein schon drei DAX-Konzerne mit Siemens im Namen. Und die ganze Story erzählt. Also sowas sage ich mal. Dokumentation über die deutsche Wirtschaft für Leute unter 35, sage ich mal grob.
Weißt du, wie die Frauenquote bei euch ist? Hast du
Ja,
eine
sehr gering.
Idee?
Also auf YouTube weiß ich
Okay.
es gar nicht. Ich habe auf YouTube aber noch geringer wahrscheinlich, weil ich das Gefühl habe, YouTube ist schon eine eher männliche Plattform. Aber auf Instagram sind wir, glaube ich, 85% männlich. Das heißt, nur 15% sind Frauen. Beim Newsletter weiß ich es auch nicht, aber auf YouTube würde ich es sogar noch niedriger wahrscheinlich schätzen. Ich kann mal gerade nachgucken, wenn Sie es haben wollen.
Ja, gerne. Also es ist bei uns übrigens genauso. Und als ich vor sage und schreibe 23 Jahren angefangen habe, Inhalte im Internet zu machen über die Börse, hatten wir eine Frauenquote unter 10%. Wir sind inzwischen bei
Ja.
manchen Formaten wie dem hier, also das scheint, so ein Webinar scheint echt ein Frauenformat zu sein. Da kommen, gehen wir so auf 30% Frauen hoch. Aber es hat sich so im Kern leider, leider, leider in diesen über 2 Jahrzehnten
Also bei
nicht viel
YouTube waren wir
geändert.
im letzten Monat 95% männlich sogar. Also nochmal deutlich, deutlich männlicher, ja. Ja,
Ja,
finde ich
das
auch ein
ist
bisschen,
leider.
also was heißt schade? Klar, logischerweise, weil ich wahrscheinlich ein Mann bin, ist der Content, den ich mache, wahrscheinlich auch eher für Männer irgendwie interessant, behaupte ich mal. Aber es gibt auch, glaube ich, generell gar nicht so viele weibliche Finance-Influencerinnen. Oder? Also die größte, die mir jetzt einfällt, ist halt Diana zu Löwen, die aber auch, ich glaube, eher auch aus dieser Lifestyle-Richtung kommt und jetzt halt in den letzten Jahren so darüber geswitcht ist. Sie macht vor allen Dingen aber auch viel im ganzen Startup-Bereich. Und sonst gibt es gar nicht so
Natascha
viele.
Wegelin, die Natascha Wegelin, Madam Moneypenny.
Ah
Das war die
ja, genau. Das war ich gerade überlegen, wie sie heißt. Ja.
einzige in dieser Top-10-Liste von Wirtschaftsjournalisten, die einzige Frau. Und da hat sich jetzt meine Kollegin, mit der ich normalerweise dieses Format hier mache, die Fabienne, hat sich das echt so ein bisschen, ach nee, warum haben die jetzt keine Frauen? Aber es ist in der Tat, wenn du einen Top-10 machst nach Reichweite, dann sind es dann eben quasi nicht viele Frauen. Und jetzt,
Ja.
weil du sagst, machst dann eher Inhalte für männliche Personen oder in die Richtung gehende. Aber ich meine, ich bin jetzt eine Frau und trotzdem habe ich keine höhere Frauenquote in meinen Formaten. Also da scheint
Ach,
irgendwie der Wurm drin
okay.
zu sein.
Ja, wäre interessant zu sehen, was zum Beispiel Madame Moneypenny für eine Reichweite hat. Also ob sie auch trotzdem deutlich männlich dominiert ist in der Zielgruppe.
Das wäre interessant. Und weißt du was? Ich werde die danach mal fragen. Ich schreibe die an. Vielleicht verrätst du es uns
Na.
dann. Ja, wunderbar. Ich sehe, also ihr da draußen, ich duze euch ja ab heute. Mal gucken, was Fabienne dazu sagt. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellen. Also ihr könnt auch gerne Hedge von Henning was fragen. Genau, das wollte ich noch wissen. Wie bist du zu dem Namen gekommen? War es das Hedge von Henning?
Ja, eigentlich relativ simpel. Die ganzen amerikanischen Accounts hatten damals, so 2018, 2019, auch alle so Alliterationen. Also die gibt es ja heute noch, die Accounts, irgendwie so Leverett Lloyd, Arbitrage Andy, Trust von Terry. Dann dachte ich, okay, also macht man es auch einfach, wenn man einen deutschen Account in der Bubble macht, einfach auch eine Alliteration. Ja, im Nachhinein finde ich den Namen gar nicht so cool, weil erstmal, ich heiße halt nicht Henning, jeder spricht mich nur mit Henning an und ich habe halt nichts mit Henning eigentlich zu tun. Und ich finde den Namen sehr lang. Also es ist halt auch manchmal gar nicht so einfach, überall so hinzuschreiben und so. Das ist dann immer, aber gut, jetzt ist es so, gibt glaube ich Schlimmeres.
Ja, cool. Ja, ich Es scheint kein Fragen da draußen zu sein. Du hast vorhin gesagt, es gäbe hier in Deutschland keinen humoristischen Kanal zu Finanzthemen. Gibt es irgendeinen, den du selber magst, der in die Richtung geht? Oder gibt es irgendwas, was du uns empfehlen kannst im Finanzbereich, was unterhaltsam ist, so ein bisschen
Jetzt
zumindest?
auf Deutsch oder auch auf Englisch?
Auch gerne beides, was dir so einfällt.
Okay, weil Deutsch müsste ich überlegen. Also da gibt es halt Meme-Seiten, aber sonst humoristisch Finanzen wird schwierig, meiner Meinung nach. Auf Englisch auf jeden Fall, auch von Morning Brew, die haben einen YouTube-Channel, der heißt Good Work. Das ist halt auch ein Reporter,
Okay.
der ähnlich wie wir auch, ja, keine Video-Essays, aber schon so, ich sag mal, Reportagen über Themen macht und halt es auch sehr, sehr lustig macht. Also das ist ein sehr, sehr geiler Kanal. Guck ich selber sehr gerne. Sonst natürlich alles, was so Infotainment angeht, nicht auf Wirtschaft und Finanzen, gibt es verschiedene Beispiele. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt so zur Börse passt, aber da gibt es halt noch ein paar Cases, glaube ich.
Ja, cool. Kennst du der, ich glaube, wie heißt der Hagemann? Kein Spekulant.
Bitte
Der
nochmal, ich
hat
habe
vor
es
allen
gerade
Dingen
nicht verstanden.
der Hagemann, der kein Spekulant, der ist auf Twitter aktiv. Ich finde, das geht auch schon so ein bisschen ins Unterhaltsame rein.
Okay,
Und
auf Twitter bin
eigentlich, ich
ich
meine, der.
irgendwie nur in dieser Meme-Bubble, da bin ich gar nicht so in dieser deutschen Finanzbubble, aber
Okay.
muss ich mir angucken, cool.
Ja, die Finanzbubble auf Twitter kommt mir manchmal so vor wie eine der letzten Nischen, in denen Twitter auch noch erträglich ist. Du siehst ja, ich sage immer noch Twitter und nicht X, aber sobald ich da aus der Finanzbubble rausgucke, wird es mir schummrig. Ja, vielleicht schaust du dir das mal an. Ansonsten, nee, mir fällt aber auch nichts ein, was irgendwie Spaß macht im Finanzbereich. Aber es ist cool, vielleicht, also ich
Ja, es
glaube
gibt ja
wirklich,
noch
dass.
Subreddits, ne? Das kann man, glaube ich, noch sagen auf Reddit, also Wall Street Bets oder das deutsche Pendant Mauerstraßenwetten. Also dieser deutsche
Ja.
Reddit-Humor, das war alles so eins zu eins auf Englisch übersetzt. Das finde ich auch ganz lustig. Da war ich aber ehrlicherweise früher mehr aktiv als heute. Gerade so noch, also vor so 2, 3 Jahren war ich echt immer viel auf Reddit, aber mittlerweile gar nicht mehr so oft. Aber da gibt es schon, glaube ich, ein paar ganz lustige Sachen.
Ja, danke für den Anstoß, mal wieder bei Reddit vorbeizugucken. Das mache ich viel zu wenig, ja, tatsächlich, ja. Also an alle, die jetzt hier dabei sind, das ist jetzt so die letzte Möglichkeit, noch was zu fragen. Ansonsten gibt es noch was, was du uns mitgeben willst?
Boah. Also, eigentlich, also nichts Konkretes. Nee, ich glaube nicht, nee.
Danke dir für deine Zeit. Ich habe heute übrigens Geburtstag. Das war ein klasse Geburtstagsgeschenk für mich, diese Session heute zu
Alles
machen.
Gute.
Dankeschön. Und allen, die dabei sind, wünsche ich auch eine super Woche und alles Gute. Und dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Wir werden es verfolgen.
Danke.